Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein Leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastod.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, gleich dem 26. Orsar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag ILEP US Softpower Strategie im Irak Teil 1. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer, Vergeltung an Auftraggebern und Ausführenden des Mordes an General Soleimani ist sicher. Rouhani, Iran steht an der Seite Syriens bis zum endgültigen Sieg über den Terrorismus. Iran über geplante Nukleartests der USA besorgt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer, Vergeltung an Auftraggebern und Ausführenden des Mordes an General Soleimani ist sicher. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans sagte, dass die Rache an den Planern und Mördern von General Soleimani sicher sei, wann immer es möglich ist. Ayatollah Khamenei, das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans, hat am heutigen Mittwoch bei einem Treffen mit Mitgliedern des Stabes für den Jahrestag von Märtyrer Qasem Soleimani, dem ehemaligen Kommandeur der Kurzbrigaden der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden und dessen Familie Märtyrer Soleimani als Held des iranischen Volkes und Held der islamischen Umma gewürdigt und hervorgehoben, dass dieser Märtyrer immer ein Mann des Volkes gewesen sei, die Fähigkeiten der Iraner sowie kulturelle und kreative genutzt werden sollten, um ihn zu ehren. Der Revolutionsführer bezeichnete das Martyrium von General Soleimani als ein historisches Ereignis und fügte unter Hinweis darauf, dass dieser zum iranischen Volkshelden und zum Helden der islamischen Umma geworden sei, hinzu: Der Grund, warum Märtyrer Soleimani zum Helden der iranischen Nation wurde und dass verschiedene Schichten des Volkes, auch diejenigen, die es sich nicht vorstellen konnten, ihn ehrten und ihm gegenüber ihre Gefühle zum Ausdruck brachten, war, dass Märtyrer Soleimani die Kristallisation iranischer Werte und kultureller Werte der Iraner war. Er bezeichnete Mut und Widerstand, Weisheit, Einfallsreichtum, Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit als die Merkmale von Märtyrer Soleimani und merkte an, dieser Märtyrer war auch ein Mann des Glaubens, der Aufrichtigkeit und des Jenseits und niemals ein Heuchler. Ayatollah Khamenei hob weiter hervor, dass Märtyrer Soleimani sowohl zu seinen Lebzeiten als auch als Märtyrer der imperialistischen Arroganz eine Niederlage erteilt habe und fügte hinzu, die unvergessliche millionenfache Beteiligung an der Beisetzung der Märtyrer Qasem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandes im Irak und in Iran sowie die Gedenkzeremonien für diese beiden Märtyrer überraschten die Generäle des Weichen Krieges, der arroganten Imperialisten und waren der erste schwere Schlag ins Gesicht der Amerikaner. Der Revolutionsführer wies auch auf den weiteren Schlag gegen die Amerikaner, nämlich den Raketenangriff auf die US-Basis in Irak hin, und ergänzte, dass der härteste Schlag jedoch die Überwindung der Softwarestrategie der hohlen, arroganten Imperialisten sei, welche der Bemühungen der revolutionären Jugend und der treuen Elite bedürfe, sowie die Vertreibung der Amerikaner aus der Region, welche die Bemühungen der Völker und eine Politik des Widerstandes erfordere. Rouhani: Iran steht an der Seite Syriens bis zum endgültigen Sieg über den Terrorismus. Präsident Rouhani hat die Standhaftigkeit der Islamischen Republik Iran an der Seite der Syrer und ihrer Regierung bis zum endgültigen Sieg über den Terrorismus, zur Rückkehr der syrischen Flüchtlinge und zum Wiederaufbau dieses Landes hervorgehoben. Hassan Rouhani hat am Dienstag bei der Entgegennahme der Beglaubigungsurkunde des neuen syrischen Botschafters in Teheran die bilateralen Beziehungen beider Länder im Laufe der Geschichte als strategisch, freundschaftlich und brüderlich bezeichnet und daran erinnert, dass die Islamische Republik Iran in den letzten Jahren, als das syrische Volk seine Rechte und die Wahrheit verteidigen musste und gegen den Terrorismus kämpfte, immer standhaft an dessen Seite war. Der iranische Präsident brachte sein Beileid zum Tode des ehemaligen syrischen Außenministers Walid al-Muallem zum Ausdruck und würdigte dessen Bemühungen zur Stärkung der Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus und fügte hinzu, Iran wird seine diplomatischen Bemühungen, insbesondere auch im Rahmen der Astana-Friedensgespräche, für die Schaffung von Stabilität und Frieden in Syrien fortsetzen. Shafir Diyub, der neue syrische Botschafter in Teheran, sagte bei der Übergabe seiner Beglaubigungsurkunde, die syrische Regierung und das syrische Volk wollen alle wertvollen Errungenschaften bewahren, die in den letzten 4 Jahrzehnten bei den strategischen Beziehungen zur Islamischen Republik Iran erzielt wurden. Er würdigte den Beistand des iranischen Volkes und seiner Regierung für das syrische Volk in einer schwierigen Zeit und ergänzte, dass sein Land immer noch gegen Terrorismus und Besatzung in allen ihren Formen kämpfe. Außerdem würdigte er auch die diplomatischen Bemühungen Irans für die Herstellung von Frieden und Stabilität in Syrien und sagte, Syrien wird gegen jeden Plan, jede Verschwörung und jede Maßnahme, die Sicherheit und Stabilität in der Region gefährden, Widerstand leisten. Iran über geplante Nukleartests der USA besorgt. Der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien bedauerte den destruktiven Ansatz der USA bezüglich der Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge für Atomwaffen und zeigte sich über die Absicht der USA, Nukleartests durchzuführen zu wollen, besorgt. Qasem Gharibabadi zeigte sich am Dienstag bei seiner Rede auf der 55. Tagung der CTBTO-Vorbereitungskommission in Wien über die Verabschiedung eines Budgets von 10 Millionen US-Dollar im US-Senatsausschuss für die Vorbereitung auf einen Nukleartest äußerst besorgt und forderte die USA auf, ihren Verpflichtungen in diesem Bereich nachzukommen. Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den internationalen Organisationen verwies auch auf die Situation Saudi-Arabiens im Zusammenhang mit dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen hin und kritisierte das Land, den Vertrag nicht unterzeichnet zu haben. Er forderte Saudi-Arabien auf, dies so bald wie möglich zu tun. Gharibabadi betonte ferner die langjährige und prinzipielle Position der Islamischen Republik Iran in Bezug auf die Notwendigkeit der vollständigen Beseitigung aller Atomwaffen und erklärte, Iran unterstützt auch die allgemeine Abrüstung. Er fügte hinzu, Teheran ist der Ansicht, dass die Einstellung aller Kernwaffentests und anderer Nuklearversuche sowie die Beendigung der quantitativen Entwicklung und qualitativen Verbesserung dieser Waffen der erste notwendige Schritt zur nuklearen Abrüstung ist. Die 55. Tagung der CTBTO-Vorbereitungskommission findet vom 14. bis 17. Dezember 2020 in Wien statt. Türkei kündigt Vergeltung gegen US-Sanktionen an. Die USA haben Sanktionen gegen die Türkei wegen des Kaufs der russischen S-400-Raketenabwehrsystemen verhängt, was von Ankara als schwerwiegender Fehler verurteilt wurde. Die Sanktionen richten sich gegen das Direktorat der türkischen Verteidigungsindustrie SSB, dessen Leiter Ismail Demir und 3 weitere ranghohe Vertreter der türkischen Verteidigungsindustrie. Die Vereinigten Staaten haben der Türkei auf höchster Ebene und bei zahlreichen Gelegenheiten klargemacht, dass der Kauf des S-400-Systems die Sicherheit der US-Militärtechnologie und des US-Personals gefährden und dem russischen Verteidigungssektor erhebliche Mittel zur Verfügung stellen würde, sagte US-Außenminister Mike Pompeo. Die türkische Regierung nannte die US-Sanktionen unfair und kündigte Vergeltung an. Das türkische Außenministerium bezeichnete die Entscheidung im Gegenzug als unerklärlich, da Ankara wiederholt vorgeschlagen habe, eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Washington zu bilden, um dessen Bedenken zu zerstreuen, dass die S-400-Raketensysteme die Verteidigung der NATO bedrohe, diese Angebote seien jedoch nicht genutzt worden. Wir fordern die USA auf, die ungerechten Sanktionen zu revidieren und sich so schnell wie möglich von diesem schwerwiegenden Fehler abzukehren, heißt es in einer Erklärung. Die Türkei ist bereit, das Problem durch Dialog und Diplomatie auf eine Weise anzugehen, die dem Geist des Bündnisses würdig ist, hieß es weiter in der Erklärung. Die Sanktionen werden sich unweigerlich negativ auf unsere Beziehungen auswirken und die Türkei werde sich auf eine Weise und zu einer Zeit revanchieren, die sie für angemessen halte, hieß es aus dem türkischen Außenministerium. Der türkische Parlamentssprecher Mustafa Sentop sagte, die Sanktionen passten nicht zum Geist des Bündnisses. Wir werden weiterhin jeden Schritt mit Entschlossenheit unternehmen, der für die Verteidigung unseres Landes notwendig ist, schrieb er am Dienstag auf Twitter. İsmail Demir, der SSB-Vorsitzende, eine der vier sanktionierten Personen, erklärte gegenüber dem staatlichen Fernsehsender TRT, dass die bedrohliche Sprache, die Entschlossenheit der Türkei, eine völlig unabhängige Verteidigungsindustrie zu haben, nur verdoppeln werde. Kurz vor der Ankündigung der USA sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, die Sanktionsrhetorik sei ärgerlich. Von unserem NATO-Verbündeten, den USA, erwarten wir Unterstützung in unserem Kampf gegen terroristische Organisationen, keine Sanktionen, sagte er nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad 3 Grad, Esfahan 7 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Jetzt ist das Rennen für die Welt und die allermeisten Amerikaner gelaufen. Der demokratische Kandidat Joe Biden wird am 20. Januar nächsten Jahres als 46. Präsident der USA das Weiße Haus übernehmen. Über noch weitere Hintergründe und Folgen dieser Wahlbetrugsaffäre sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel. Heute hören Sie den ersten Teil des Interviews.
Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, vielen Dank. Herr Hörstel, etwa 6 Wochen nach der US-Wahl haben die Wahlleute Bidens Wahlsieg am Montagabend bestätigt. Ist damit auch offiziell Sieger dieser Wahl oder gibt es noch Hürden?
Es gibt noch Hürden. Es gibt sozusagen das offizielle Verkünden der Wahl am 6. Januar im Kongress. Und das ist dann allerdings der letzte Moment, wo man noch irgendetwas machen könnte. Dann allerdings ist eindeutig klar, hier gibt es am 20. Januar eine Amtsübergabe an Joe Biden. Und tatsächlich sehen wir jetzt auch, dass zum Beispiel Präsident Putin, aber auch Präsident von Mexiko und so, also viele Staats- und Regierungschefs, die sich da bisher zurückgehalten haben mit offiziellen Gratulationen zum Wahlsieg und so, die haben das jetzt nachgeholt, nach dieser Entscheidung der Wahlmänner. Und dazu muss man eben wissen, dass ja das Wahlergebnis dann darüber entscheidet, welche Wahlmänner hier als gewählt zu gelten haben und dann eben abstimmen dürfen. Und so kommt es, dass wir eben auch eine interessante Entwicklung haben, dass es eben einen Mann gibt, der sagt, Mo Brooks, Brooks heißt der, dass Trump die Wahlversammlung gewonnen haben, der Präsidentenwähler. Ja, das ist keine indirekte Wahl. Der amerikanische Präsident wird ja nicht direkt gewählt, man stimmt ab und dann heißt es, ja, so und so Prozentzahl und zack, ist der andere automatisch der Präsident. Nein, sondern es ist eben so, dass Wahlmänner gewählt werden aus dem jeweiligen Ergebnis in den einzelnen US-Bundesstaaten und diese wiederum wählen erst den US-Präsidenten. Und die haben sich nun gestern am Montag abends entschieden, US-Zeit, das ist jetzt also eindeutig, Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Und jetzt gibt's aber einen Mann aus dem sogenannten Electoral College, also aus dem Kreis der Wahlmänner, der ein Republikaner ist und sagt, Trump hat das gewonnen und die republikanischen Wahlmänner hätten abgestimmt und hätten sich dann eben für Trump natürlich entschieden, obwohl das gar nicht so natürlich ist, könnten sich auch für Biden entscheiden, nur nebenbei gesagt, das ist rechtlich absolut möglich. Also wir sehen hier, wir sehen das auch aus Trumps eigenen Äußerungen, der weiterhin massiv twittert und sich äußert über Wahlfälschung und da kommen noch neue Sachen heraus und es gibt neue Whistleblower und so etwas. Also für Trump ist die Story nicht zu Ende, für die Welt ist sie zu Ende, das kann man wohl sagen. Und für die meisten Amerikaner auch. Es hat inzwischen auch der Mehrheitsführer im Senat, der sich bisher zurückgehalten hatte, Mitch McConnell, der hat also ganz klar hier auch Biden gratuliert zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl. Und das hat er auch erst jetzt getan. Und so sieht das eben aus, dass die Zahl der Amerikaner, die hier noch gegen das Ergebnis gegen ankämpfen möchten, haben ja auch 30% der Demokraten, der demokratischen Wähler gesagt, sie seien der Ansicht, da habe massive Wahlfälschung stattgefunden, nicht nur 70% der Republikaner. Und das bedeutet insgesamt, irgendwie kommt jetzt die inneramerikanische Diskussion zu einem Ende. Und das läuft dann auf Joe Biden hinaus, dieses Ende.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Wir sind bei der Betrachtung der Denkschule der Ahlul Bayt, den Imamen aus dem Hause des Propheten, bei dem Thema Aussendung von Propheten angelangt und wollen diesmal aus der Sicht der Ahlul Bayt einige besondere Merkmale der Botschafter Gottes erwähnen. Nach Darlegung des Prinzips von der Einheit Gottes und dem Ziel der Erschaffung des Menschen und der Welt steht zur Debatte, dass der Mensch über den Weg im Bilde sein muss, der ihn zu seinem eigentlichen Ziel, nämlich dem Höhepunkt der Gottdienstbarkeit, führt. Die Ahlul Bayt waren bestrebt, die Wahrheit zu vermitteln, dass Gott als der Schöpfer des Menschen, der alle materiellen und immateriellen Bedürfnisse des Menschen kennt, der beste Gesetzgeber ist und den Menschen mittels seiner Gesandten das perfekte Lebenskonzept unterbreitet hat. Der Erkenntnis des Menschen sind Grenzen auferlegt, so dass er nicht alle seine Bedürfnisse kennt und entsprechend erwidern kann. Daher ist es notwendig, dass er durch die Offenbarung an das Wissen darüber gelangt. Nicht jeder Mensch bringt die Eignung mit, göttliche Offenbarung zu empfangen. Nur die Propheten sind geeignet, die Botschaft Gottes unter den Menschen zu verkünden. Sie müssen unfehlbar sein. Hier setzt die Diskussion um die Ismat, die Makellosigkeit der Propheten und ihre Reinheit von Irrtümern und Sünden ein. Die Offenbarung Gottes nützt nur dann etwas und kann nur dann die Lückenhaftigkeit menschlichen Wissens begleichen, wenn sie vor Verfälschungen sicher ist. Erst leuchtet ein, dass ein Fehler bei der Verkündigung der Offenbarung ein Abweichen von dem Pfad zur Vervollkommnung zur Folge hat und die Menschen nicht mehr in sie vertrauen werden. So leuchtet es ein, dass Gott seine Gesandten von Verfehlungen bei der Verkündung seiner Offenbarung bewahren muss. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, hat gesagt: Die Propheten begehen keinerlei Sünde, denn sie sind rein. Rein ist jemand, der mit Gottes Gnade von allen Sünden rein ist. Der hohe Rang eines Propheten erfordert eine Reihe von geistigen und spirituellen Vorzügen. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, sieht darin Gnadengeschenke Gottes. Dank der göttlichen Huld entsteht eine innere Kraft, bestehend aus Glauben und Gottes Ehrfurcht, welche die Propheten vor moralischen Verdorbenheiten und Sünden und sogar vor den Gedanken und der Absicht zu sündigen bewahrt. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, sieht darin göttliche Rechtleitung. Er hat gesagt: Wer mit der Hilfe Gottes vor dem Begehren einer Sünde geschützt wird, der hat mit Sicherheit den geraden Weg der Rechtleitung gefunden. Laut Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, gehören die makellosen Propheten und Imame zu denen, die auf den geraden Weg gelenkt worden sind. Sie genießen die Unterstützung des Herrn und ihnen wird göttliche Huld und Wegweisung zuteil. Natürlich kann nur jemand den Menschen Rechtleitung geben, der selber frei ist von Unwissenheit und Irreleitung. Die Propheten sind in Wahrheit die Vertreter Gottes unter der Menschheit, welche die anderen auf den rechten Weg führen soll. Würden diese Botschafter sich nicht an die göttlichen Gebote halten und im Widerspruch zu ihnen verhalten, dann würden die Menschen zu Recht sagen können, dass sie anders handeln, als sie reden. Das Ziel der Aussendung, nämlich die Rechtleitung und die charakterliche Veredelung der Menschen, würde in dem Fall nicht verwirklicht werden können. Gemäß weiser Vorsehung Gottes müssen die Propheten also edel und rein von Sünden sein und sie dürfen noch nicht einmal aus Unachtsamkeit oder Vergesslichkeit unangemessen handeln. Gott hat seine Propheten hinsichtlich ihrer äußeren Erscheinung und ihres Charakters zu den vollkommensten Menschen werden lassen und er hat sie hinsichtlich ihres Wissens zu den aufrichtigsten gemacht und hinsichtlich ihres Verstandes und ihrer Weitsicht zu den klügsten. Ihr Leben sollte ein Vorbild der Rechtleitung für die Menschen sein. Und nach ihnen sollten ihre Vorgehensweise und die Erinnerung an sie wie helle Leuchten, die im Dunkel im Leben der Menschen Helligkeit spenden und ihnen den Weg weisen. Sie sind wie Wegweiser, denen zu folgen Gott befohlen hat. Gott, der höchst Erhabene, hat über eine große Eigenschaft der Propheten in den Versen 89 und 90 der Sure 6 an Am gesagt: Das sind diejenigen, denen wir die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gegeben haben. Wenn aber diese es verleugnen, so bleibt die Lehre Gottes nicht ruhen und so betrauen wir damit schon andere Leute betraut, die demgegenüber nicht ungläubig sind. Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nimmt ihre Rechtleitung zum Vorbild. Ein wichtiger Punkt bezüglich der Reinheit der Propheten von Sünden liegt darin, dass diese Reinheit psychischer Beschaffenheit ist und der Willen des Menschen eine wichtige Rolle dabei spielt. Mit anderen Worten, die Propheten halten sich nicht aufgrund eines Zwanges, sondern aufgrund ihrer freien Willenentscheidung von Sünden rein. Die Gottesfürchtigkeit, Taqwa, ist bei den Propheten so stark, dass sie wie ein Schutzschild gegenüber der Sünde wirkt. Imam Reza hat gesagt, Gott, der Erhabene, wählt für seine Botschaft und Sendung niemanden aus, von dem er weiß, dass er ungläubig ist und dass er anstatt ihm Satan dient. Diese Worte zeigen, dass die Propheten vor ihrer Berufung unter ihrem Volk für ihren Anstand und ihre Reinheit bekannt waren. Bekanntlich haben sich die üblen Feinde der Propheten bei ihren Verschwörungen nicht gescheut, sie für wahnsinnig zu erklären, um auf diese Weise die Verbreitung der himmlischen Botschaft zu verhindern. Sie konnten den Gesandten Gottes nämlich keine moralischen Verfehlungen vorwerfen, denn die Propheten waren beim Volk für ihre Tugenden angesehen. Hätte einer der Propheten auch nur einmal vor seiner Berufung eine Sünde begangen, dann hätten die Feinde dies doch gegen ihn eingesetzt, um seinem Ruf zu schaden. Imam Barel, Friede sei mit ihm, hat zur Verteidigung der Makellosigkeit der Propheten und ihrer Reinheit von Sünden gesagt, Hazrat Ayyub, Hiob wurde 7 Jahre lang mit Prüfungen und Krankheiten heimgesucht, ohne dass er eine Sünde begangen hätte, und keiner der Propheten hat irgendeine Sünde, weder eine kleine noch eine große, begangen, denn sie sind rein und sündigen nicht. Die Propheten weichen nicht im geringsten vom Rechten ab. Auch Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat gesagt, wem Ismat, Reinheit von den Sünden, angegeben wird, der ist sicher vor Fehlern. Die Propheten waren Gott grenzenlos ergeben und sie eilten den anderen in guten Werken voraus. Falls sie nicht diese hohe Stufe der menschlichen Vollkommenheit erreicht hätten, wären sie nicht so angesehen gewesen. Keiner hätte auf ihren Aufruf gehört. Hätten die Propheten gelogen oder Verrat begangen oder irgendein anderes hässliches Verhalten an den Tag gelegt, dann hätten die Menschen nicht mehr in sie vertraut. Die Menschen wären nicht recht geleitet worden, sondern auf den Irrweg geraten, und damit wäre der weise Sinn der Berufung von Propheten nicht erfüllt worden. Das Verhalten eines Lehrers spielt eine größere Rolle bei der Erziehung als das, was er sagt. Wer in seinem Verhalten Mängel aufweist, der wird mit seinen Worten nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Deshalb hebt Gott im Koran hervor, dass die Propheten von hässlichen Eigenschaften rein waren. Bei Vertiefung in die entsprechenden Stellen im Koran sehen wir, dass Gott jeden Prophet mit den allerbesten Eigenschaften und den höchsten Werten charakterisiert. Da die Propheten auf höchster Stufe Gott gehorsam waren, ihm dienten und sich von den Verlangen ihres Egos und von Sünden fernhielten, hat Gott uns angewiesen, sie zu befolgen und gemäß ihrer Lehre zu handeln. Daher müssen die Gläubigen sich bei allem, was sie sagen und tun, nach dem Vorbild der Propheten richten.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran, verehrte Damen und Herren. Nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Torbi Keran mit der ungefähren Übersetzung Bis zum Unendlichen von Alireza Qurbani. Viel Spaß!
خسته از شب روی ما ای ابر همراهی کن تا تر کند گلویی از جام چشم سارا از جام چشم سارا از جام چشم سارا ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را فردا دوباره آیم از راه نیزه وداع یارا ما را امان ندادند روز وداع یاران ما را امان ندادند دردا که تا بگریم چون ابر در بهاران چون ابر در بهاران چون ابر در بهاران که با تو بودم، با تو بودم در زیر چتر باران، گفتی خوش است بودم. گفتم کنار یاران، کنار یاران، یاران، یاران.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag ILEP US Soft Power Strategie im Irak Teil 1. Gute Unterhaltung.
Zur Sicherung ihrer langfristigen Interessen und Aufbesserung ihres Images nach der Militärinvasion im Irak haben die USA sich ab 2011 auf die Strategie der weichen Macht gestützt. Dieser Beitrag soll diese Tatsache näher beleuchten. Vor einem Jahr hat Dennis Ross, ehemaliger US-Nahostgesandter, am 24. Dezember vergangenen Jahres in einem Artikel geschrieben: Unter den jetzigen Umständen besteht die aktualisierte Alternative der Kooperationsweise zwischen den USA und Irak in der verstärkten Intensivierung der Vereinbarungen von 2008 im strategischen Rahmenabkommen. Ross verwies zugleich auf die Rolle der USA im Irak und wie wichtig es sei, diese zu erhalten, und erklärte seine Besorgnis über den Einfluss und die Gegenwart Irans unter der Bevölkerung dieses Landes. In Wirklichkeit halten die Einmischungen der USA in den Ländern der Region nicht nur in offener militärischer Form und allseitiger Unterstützung für die zionistischen Terroristen und die IS-Terrorbande an, sondern werden auch trügerisch auf der Ebene von Medien und Kultur weiterverfolgt. Ein klares Beispiel dafür liefert das sogenannte Iraqi Young Leaders Exchange Program, kurz EILAP. Es handelt sich um ein Programm seitens der US-Botschaft in Bagdad und der Kulturabteilung des US-Außenministeriums, welche sie unter der irakischen Bevölkerung durchführen. Dieses Programm hat Besorgnis unter den irakischen Regierungspolitikern und Sachverständigen hervorgerufen. Sie warnen davor, dass die Teilnehmer an diesem Programm ihre moralischen Werte aus der Hand geben und fragen sich, welche Ziele die USA heimlich mit diesem Programm verfolgen. Es heißt, dass dieses Programm Teil der strategischen Vereinbarungen zwischen den USA und Irak ist. Bevor wir dieses Projekt detaillierter behandeln, sollten wir einen Blick zurück in die Vergangenheit und auf die Ursprünge solcher Programme werfen. Der Irakkrieg im Jahre 2003 gehört zu den wichtigsten Vorkommnissen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Er war eine Vorbereitung auf den US-Machteinfluss in diesem Land. Die US-Potentanten haben im Februar 2003 Papiere vorbereitet, um die Unterstützung des UN-Sicherheitsrates für eine Irak-Offensive zu gewinnen. Doch das vorgelegte Dokumentationsmaterial konnte die Mitglieder des Sicherheitsrates nicht vom Beginn eines Krieges gegen Iran überzeugen. Dennoch starteten die USA, England und Polen am 20.03.2003 ihren Militärangriff auf irakisches Territorium, wobei die Kräfte von 29 weiteren Ländern sie unterstützten. George Bush, der damalige US-Präsident, hat erst während des Krieges gesagt, dass sein Ziel ein Machtwechsel im Irak sei. Musik Die Bush-Regierung hatte keinerlei Programm für die Zeit nach Besetzung des Iraks. Wegen der großen Unkenntnis von der irakischen Gesellschaft hat sie mehrmals ihre Strategie geändert, was auf Ablehnung von Politikern und Persönlichkeiten und der öffentlichen Meinung in den USA und in anderen Ländern stieß. Außerdem fand man im Irak keine Beweise für die Vorwände, unter denen Bush den Krieg in Irak begonnen hatte. Im Gefolge der Kritik hat Bush schließlich am 10. Januar 2007 zugegeben, dass die Irak-Strategie seines Landes falsch gewesen ist. Ab da standen ein Abkommen und der Abzug der USA aus dem Irak und ein Strategiewechsel zu einem kulturellen und diplomatischen Einfluss zur Debatte. Dieses Abkommen wurde auf der Basis einer Zusammenarbeit Iraks und der USA auf zahlreichen Gebieten abgeschlossen, nämlich Landwirtschaft und Handel, Kultur, Wirtschaft, Lehre, Energie, Gesundheitswesen, Sicherheit, interne Angelegenheiten, Transport und Justizwesen. Das Abkommen wurde am 27.11.2008 im irakischen Parlament verabschiedet und nachdem ein größerer Teil der US-Truppen 2011 das Land verlassen hatten, startete diese neue Strategie in Irak. Kulturdiplomatie soll gemäß einer allgemeinen Definition das Austauschniveau zwischen den Völkern anheben, damit es aufgrund gemeinsamer Werte zur Unterzeichnung von Einverständnisnoten und Vereinbarungen kommt. Im Einzelnen bedeutet Kulturdiplomatie der Austausch von Ideen und Informationen und ein Austausch über Kunst und Lebensstil, Wertesysteme, Bräuche und Überzeugungen zwecks Stärkung der Völkerverständigung. Wenn in den internationalen Beziehungen dieser Austausch der Außenpolitik nur dazu dient, Machteinfluss auf andere Völker zu gewinnen, haben wir es mit einem klaren Beispiel für die Anwendung von weicher Macht zu tun. Die USA wussten bei Beginn des Irakkrieges, dass sie irgendwann ihre Truppen wieder aus Irak abziehen müssen und haben daher von Anfang daran gedacht, das kulturelle und soziale Milieu im Irak zu ändern, um durch Schaffung des Modells eines arabischen Staates mit westlicher Kultur ihre Präsenz in diesem Land und danach im Nahen Osten zu etablieren. Also schufen sie gleichzeitig mit ihrer militärischen Präsenz in diesem Land auch die Grundlagen für die Anwendung von weicher Macht und Kulturdiplomatie im Rahmen von allerlei US-Institutionen im Irak. Daher sind nach dem Abzug der US-Truppen nach 2011 die US-Einrichtungen für Kulturdiplomatie und amerikanische Softpower im Irak verblieben, um intensiv ihre Tätigkeiten fortzusetzen. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat in diesem Zusammenhang später am 31. August 2011 gesagt: Parallel zu der Reduzierung unserer Militärpräsenz werden unsere opferbereiten Zivilisten, Diplomaten, Helfer und Militärberater zur Unterstützung Iraks dort eintreffen. Die Amerikaner schlugen, als das für Mitte 2008 vorgesehene Ende der Präsenz ihrer Truppen im Irak herannahende Sicherheitsvereinbarungen vor. Der damalige US-Präsident George Bush und der irakische Premierminister Nouri al-Maliki unterzeichneten daher im November 2007 eine Einverständnisnote über eine langfristige Kooperation beider Länder mit Schwerpunkt Sicherheit, Politik und Wirtschaft. Dieses Abkommen hat den Irak für lange Zeit dem direkten Einfluss der USA ausgesetzt. Es deckt auch die Ziele, die Washington im Nahen Osten verfolgt. Zum Beispiel heißt es im Artikel 19 dieses Abkommens, dass militärische und zivile US-Kräfte und ihre Vertreter und ebenso Vertragsunternehmen, die mit ihnen bei der Verwaltung von ihnen benutzten Grundstücken und Institutionen zusammenarbeiten, Dienstleistungsstellen einrichten dürfen, ohne sich eine Genehmigung einholen zu müssen.
Und zwar geht es dabei um die Einrichtung für Postversand und Banktransaktionen, Geschäfte für Nahrungsmittel, Verkaufsstellen für Medikamente und weitere Artikel und ebenso Telegrafenämter. In § 4 dieses Artikels sind alle diese Institutionen für Dienstleistungen an US-Kräfte von Steuerabgaben befreit, darunter die im Artikel 15 und 16 dieses Abkommens genannten Tätigkeiten. Die Tätigkeit und Verwaltung dieser Einrichtungen für Dienstleistungen richtet sich nach der US-Gesetzesordnung. Bei Vertiefung in den Inhalt dieses Abkommens wird man gewahr, dass die USA im Irak anstelle der UNO rückt und die Amerikaner gemäß Inhalt des Kapitels 7 der UN-Charta das Mandat über Irak an sich gerissen haben. Im Klartext heißt dies, dass die USA der Vormund Iraks wird und der Irak wie einer der Bundesstaaten der USA unter die Herrschaft der Regierung in Washington gerät. Unter anderem fallen dabei Flüge von Amerikanern nach bzw. vom Irak nicht unter die Gesetze der Kontrolle und Zollerstattung. Im Jahre 1961 wurde zur Zeit von Präsident John F. Kennedy USAID gegründet, die Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung. 2007 baute sie im Rahmen eines strategischen Programmes offiziell als Agentur, die mit dem Außenministerium und dem Verteidigungsministerium der USA zusammenarbeitet, ihre Aktivitäten aus. Die USAID als eines ihrer wichtigsten Instrumente der amerikanischen Kulturdiplomatie führt jedes Jahr im Irak weitgehende Aktionen durch, um die irakische Gesellschaft gedanklich, kulturell, wirtschaftlich und politisch zu manipulieren. Eine Untersuchung zum Thema Kulturstrategie der USA im Irak 2014 bringt interessante Dinge über die Tätigkeit dieser Agentur im Irak an den Tag. Gemäß dieser Untersuchung sind die Vertreter dieser Agentur das ganze Jahr über in verschiedenen Handlungsrahmen aktiv. Die meisten dieser Aktivitäten haben sich in Form von Lehrgängen, Unterstützungen und Beratung abgespielt, wobei die Agentur ihr Augenmerk besonders auf die Lehre und Einführung in praktische Fertigkeiten und Beratung zur Aufnahme von neuen Tätigkeiten gerichtet hat. Man beachte, dass vor allem die irakischen Verantwortungsträger mit den Programmen der US-Agentur angesprochen werden. Denn diese Programme fokussieren auf eine Reform des irakischen Verwaltungs-, Exekutiv- und Regierungssystems. Die Agentur ist vor allen Dingen in den drei weiterentwickelten Provinzen Iraks, Erbil, Bagdad und Basra, tätig und weniger in Randregionen des Landes. Also ist es für die Architekten der amerikanischen Irakpolitik von größerer Bedeutung, in den weiterentwickelten Teilen des Landes Ansprechpartner zu finden. Die Agentur USAID geht so vor, dass sie irakische Einrichtungen und Institutionen heranzieht. Die meisten kulturellen Tätigkeiten der USA im Irak erhalten seitens des irakischen Premierministers und der Provinzräte Rückhalt und daran zeichnet sich eine hohe Koordinierung zwischen der Agentur und staatlichen Einrichtungen im Irak ab. Die Agentur hat sich vor allen Dingen auf die Schulung und Stärkung des politischen Sektors und die Erziehung eines Exekutiv- und Verwaltungskaders unter den irakischen Verantwortungsträgern konzentriert und sich weniger um allgemeinen Angelegenheiten wie Gesundheitswesen gekümmert. Dies lässt durchblicken, welchen Dingen die US-Regierung in Irak den Vorrang gibt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.